Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-Zuhörerinnen, hallo liebe Songpoeten-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des interessantesten Gesprächspodcasts Universums, in dem ich die Möglichkeit habe, mich mit äußerst faszinierenden, interessanten Künstlern zu unterhalten und ein bisschen über ihren Lebens- und Karriereweg zu sprechen. Und heute habe ich einen Künstler hier im Podcast, bei dem ich in der Vorbereitung zu dieser Sendung auf wirklich eine Handvoll äußerst faszinierender Nebenjobs gestoßen bin. Und darüber und über vieles mehr möchte ich heute irgendwie mit ihm reden. Herzlich willkommen, Alexander Knappe.
Servus, ich grüße euch.
Hi Alex, moin. Ich darf Alex sagen, oder soll ich kann dich auch die ganze Zeit Alexander nennen, wenn dir das lieber ist.
Weil wir haben ja gerade die wichtigen Strategen von meiner Plattenfirma gesagt, ey, wir machen ab sofort Knappe, aber ja. Man kann mich natürlich trotzdem weiterhin Alex nennen. Insofern, du kannst mich gerne auch Fritz nennen, wenn du möchtest, nämlich mein zweiter Name.
Ach, wirklich?
Ja, ich wurde nach meinem Opa benannt.
Ah ja. Gibt es denn Leute, die dich einfach Knappe nennen?
Ja, früher haben mich alle Knappe genannt. Deswegen haben wir, es lag irgendwie immer schon so im Raum. Und wir haben jetzt festgestellt, dass viele Leute mich verwechseln mit Alexander Klavs. Und das ist natürlich
wirklich?
Und das ist natürlich fatal.
Ja,
nein, Quatsch, ich Alex ist alles super, aber man will sich natürlich abgrenzen und deswegen haben wir entschieden, wir nennen mich ab sofort in der Außenwirkung immer nur noch Knappe, aber man, und das ist immer, so haben mich alle genannt bisher immer. Knäppchen.
Ja.
Meine Mama hat mich früher immer genannt, immer wenn ich, wenn alles gut war, Ali, das war so der Spitzname. Ja. Und wenn was ganz Dringendes war und irgendwas nicht in Ordnung
Alexander.
Alexander Knappe.
Verstehe. Das ist das klassische Müttersyndrom.
Ja, ja, voll, absolut.
Wenn der Name ganz ausgesprochen wird, heißt das nur Ärger.
Oh Gott, da passiert was. Ja, genau.
Sag mal, du bist ja in Guben geboren, das ist so an der polnischen Grenze, Niederlausitz, und bist aber in Cottbus aufgewachsen.
Ja, genau. Ich habe ein bisschen polnisches Blut in mir. Also ich bin wirklich 400 Meter von der Grenze, von der Spree-Neiße entfernt geboren im Krankenhaus. Meine Eltern haben mich, so könnte man sagen, in einer Liebesnacht in der Chemiefabrik hergestellt, so könnte man das sagen. Die haben nämlich beide in der Chemiefabrik eine Ausbildung gemacht und haben dort im Internat gewohnt. Deswegen bin ich in Guben quasi geboren worden, aber gleich nach einem Jahr sind wir nach Cottbus gezogen. Also ich habe keine Erinnerung an Guben, an die Stadt.
Ja, du bist ja 85 geboren, also bist quasi noch ein Wendekind, ein sogenanntes Wendekind.
Ja.
Hast dann irgendwie im Grundschulalter den Mauerfall miterleben dürfen. Das finde ich ja tatsächlich sehr lustig, dass du bist, also man kann eigentlich im Grunde genommen von dir sagen, du bist im Labor gezeugt worden.
So könnte man sagen, theoretisch. Ich bin übrigens eine Frühgeborene, also ich bin 2,5 Monate früher gekommen und das war gar nicht so einfach, weil damals waren ja die medizinischen Bedingungen noch nicht so gut, vor allen Dingen in der DDR nicht. Deswegen lag ich in einem so einem kleinen Brutkasten und mein Papa durfte allerdings damals noch nicht zu der Geburt, weil er war damals parallel auch bei der Nationalen Volksarmee. Und die war sehr strikt und mein Papa hat mich erst 2,5 Monate nach der Geburt das erste Mal gesehen.
Ach, das ist ja krass.
Ja, es war wirklich eine krasse Zeit und mein Papa erzählt auch immer sehr, sehr emotional von der Zeit, weil das war die Armee damals, die war unheimlich strikt. Mein Papa war in der Offizierslaufbahn und da gab es gar keine Ausnahmen. Und das war für meine Mama und für meinen Papa eine schwierige Zeit. Das hat am Ende des Tages auch, war das ein Grund dafür, dass meine Eltern sich mit als ich 6 Jahre alt war, am Tag meiner Einschulung getrennt haben.
Ja. Am Tag deiner Einschulung?
Genau. Wir haben eine sehr, sehr bewegte Familiengeschichte, muss man sagen, die sich auch in ganz, ganz vielen Songs von mir widerspiegelt. Genau. Ja. Also, aber um deine Frage nochmal zu beenden, ja, ich bin quasi ein Reagenzglas-Kind.
Es gab, glaube ich, auch damals so ein DEFA-Film, Konrad, das Kind aus der Konservendose oder irgendwie sowas. Oder so ein Kinderfilm gab es damals mal. Bist in Cottbus aufgewachsen und bist tatsächlich ja immer sehr, was ich so interessant finde, was man über dich so lesen kann und erfährt, ist, dass für dich Sport schon immer so eine Riesensache war. Also auch so zu Schulzeiten bist du auch auf eine Sportschule gegangen, wenn ich es richtig gelesen habe, wo du unter anderem, also als es so anfing mit dir und Sport, du dann gar nicht mit Fußball angefangen hast, wie viele andere Kids irgendwie mit 5, 6 oder so, sondern du hast so mit Leichtathletik angefangen.
Ja, ja, absolut. Ich bin ein Kind des zweiten Bildungsweges, könnte man sagen. Mich hat man immer beim ersten Blick, nimmt man mich immer erst gar nicht so wahr und dann habe ich mich aber, am Ende bin ich doch da und so war es am Ende im Sport auch. Ich bin so ein klassisches Bolzplatzkind.
Ja.
Alle anderen Kinder waren dann schon mit 6 Jahren in Fußballvereinen, ich aber nicht. Und so bin ich auf Bolzplätzen groß geworden, in Neuschmelwitz, in Cottbus, in der Plattenbausiedlung. Und dadurch, dass ich im Verein war, konnte ich mich bei der Aufnahmeprüfung auf der Sportschule nicht im Bereich Fußball anmelden. Das war quasi quasi nicht erlaubt. Man muss im Verein gespielt haben. Und so ist mein Papa damals auf die Idee gekommen, über den zweiten Bildungsweg quasi, über die Leichtathleten, auf die Sportschule zu kommen. Ja. Hat mich da an einer Prüfung angemeldet und die haben natürlich sofort gesehen, dass ich ein sehr talentiertes Kind bin. Und so war ich dann erstmal das erste halbe Jahr auf der Lausitzer Sportschule zusammen mit Robert Harting in der Werfergruppe als Speerwerfer und Diskuswerfer eingeteilt. Und habe die Aufnahmeprüfung bestanden, genau.
Wie alt warst du denn da?
Ja,
das ist Grundschule oder?
Nee. 12,5, 6. Klasse, also 12, 12, 13 Jahre war ich alt, genau.
Aber da ist doch so ein, wenn man dann so Speerwerfen macht, da ist der Speer doch wahrscheinlich doppelt so groß wie du, oder?
Ja, ja, das war tatsächlich so. Robert zum Beispiel, der ist ja übrigens dann ein Jahr später zum Diskus gegangen, ist ja bekanntlicherweise Olympiasieger geworden.
Unsere deutsche Diskus.
Genau.
Unser deutscher Diskus-König.
Legende. Eine Legende ist
ja,
er, genau.
Absolut.
Aber tatsächlich ist es so, ich hatte eine sehr, sehr gute Wurftechnik und habe damals auch, obwohl ich erst, ich glaube, ich war 1,54, also relativ klein, weitergeworfen als Robert. Und mein allererster Wettkampf war in Potsdam, gemeinsam mit ihm, den habe ich gewonnen. Bin auch Landesmeister geworden.
Ach krass.
Aber es war natürlich allen klar, dass ich körperlich mit der Pubertät nicht weiter wachsen werde. Nicht so wie Robert zum Beispiel. Robert ist dann über 2 Meter geworden. Und dass man dann rein physikalisch nicht über 70 Meter werfen kann. Das geht einfach nicht.
Ja, verstehe.
Und dann habe ich beim Fußballspiel der Leichtathleten gegen die Fußballer auf mich aufmerksam gemacht. Und da haben mich die Scouts und die Trainer von Energie Cottbus entdeckt. Und so bin ich dann irgendwann 2 Jahre später mit 13, 14 zur Energie Cottbus gescoutet worden und habe dann so in der C-Jugend in einem älteren Jahrgang gespielt und habe da dann auf mich aufmerksam gemacht. Ja.
Da warst du aber auch schon Cottbus-Fan. Also du bist von klein auf irgendwie schon zu Cottbus-Spielen gegangen, oder?
Ja, das war, ich habe ja das Glück, eine unglaubliche Zeit bei Energie Cottbus erleben zu dürfen. Wir waren damals ja noch in der Regionalliga. Idiot Geier war damals Trainer und das war ja die glorreichen Zeiten des FC Energie Cottbus. Wir sind dann ja aufgestiegen in die zweite Liga, DFB-Pokalfinale, dann Aufstieg in die erste Liga, unglaubliche Zeiten. Das durfte ich alles miterleben und das hat einen natürlich geprägt und der Verein war für mich wie so eine zweite Familie. Das muss man ganz klar sagen, ja.
Fußball ist ja tatsächlich so ein totaler Jungstraum und Jungssport und so. Und bei dir hat sich dann diese Zeit, die du in Cottbus verbracht hast, wirst ja viele Gleichaltrige, also hast ja natürlich mit Gleichaltrigen gespielt, die vielleicht auch teilweise ambitioniert waren, teilweise einfach nur so ein bisschen Sport machen wollten oder so ein bisschen kicken wollten und so. An denen bist du ja dann so größtenteils vorbeigezogen, weil du dann eine, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, eine Art Ausbildung, ein Fußballtraining bei Hertha BSC angeboten bekommen hast.
Ja, also der Weg war auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Ich habe dann bei Energie Cottbus ein halbes Jahr lang gespielt und dann gab es ein Länderauswahltraining in Duisburg, das nennt man so, da spielt dann quasi das Land Brandenburg gegen das Land NRW, so läuft das dann. Ja. Und das war in Duisburg und da haben zufälligerweise die Scouts von Hertha BSC zugeguckt. Und da habe ich ein richtig gutes Turnier gespielt und dann kam halt der Scout auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Berlin zu kommen, auf die Hertha-Akademie. Und ich war dann quasi der erste Jahrgang. Und das war natürlich unfassbar. Der kleine Cottbuser Junge, Ossi, kommt nach Berlin. Meine Familie ist dann auch mit nach Berlin gekommen. Ich habe mir da alles angeschaut und dann stand ich auf einmal in Berlin. Das Trainingsgelände war im Olympiastadion und war dann in einer Mannschaft mit Kevin Prince Boateng. Das war natürlich unfassbar. Allerdings muss ich sagen, mein Herz hat schon extrem geweint. Ne? Also Cottbus, die Lausitz, das war meine Heimat. Ich konnte mir niemals vorstellen, wegzugehen. Und ich muss auch sagen, so rückblickend betrachtet, habe ich mir da selber mein Herz gebrochen, muss man sagen. Bin dann nach Berlin und habe das gewagt. Und es war aber auch die richtige Entscheidung natürlich. Ne? Aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge, muss ich sagen. So, und da begann für mich eine unglaubliche tolle Zeit. Ich war dann 14 Jahre alt. Das war wirklich unglaublich die Zeit, die ich damals erleben durfte. Und übrigens an der Schule und im Verein haben mich alle Ossi genannt. Das war mein Spitzname.
Verstehe. Aber das muss doch mega krass sein, wenn du quasi erst diesen Leichtathletik-Weg einschlägst und dann merkst, okay, das geht bis Punkt X, aber hier geht es irgendwie nicht weiter. Dann sozusagen umschulst auf Fußball, wie wir irgendwie schon gesagt haben, andere fangen irgendwie mit 5, 6 an. Du hast dann so mit 13, 14 oder so angefangen, Fußball zu spielen. Und dann direkt irgendwie in so einer super Profi-Fußballakademie von so einem Bundesligisten im großen Berlin, das ja auch ein aufregender Ort ist, landest und da dann irgendwie so eine Fußballausbildung machst, die dich irgendwie um die halbe Welt führt. So, das muss doch mega krass sein in dem Alter.
Ja, das war auch rückblickend betrachtet, muss ich sagen, das war unfassbar. Und ich weiß halt auch noch genau, wer das entschieden hat. Das war Werner Stahl, der war damals bei Hertha. Und den habe ich jetzt vor 4 Jahren mal getroffen. Der meinte, als ich dich damals gesehen habe, so ein kleiner abgebrochener Zwerg, der meinte, das war unglaublich. Wir hatten wenige Fußballer und Spieler, die so einen Ehrgeiz hatten oder die das so verkörpert haben. Und deswegen hat er gesagt, ey, wir wollen dich unbedingt haben. Es hat ja jetzt am Ende des Tages nicht gereicht, weil ich mich dann schwer verletzt habe mit 18. Aber ich habe ja alle Jugendmannschaften durchlaufen. Das war wirklich eine geile Zeit. Wir sind dann auch nach England geflogen mit der Mannschaft und wir hatten viele geile Turniere und wir waren ja ein richtig guter Jahrgang. Ja? Also für alle, die Fußballkenner sind, also so ein Ashkan Dejagar, Kevin Prince Boateng, dann Jerome ja auch, der ist hochgezogen worden, Patrick Eber, das sind ja alles Ashkan Dejagar, unfassbare Fußballer, die alle Profifußballer geworden sind und auch Weltmeister. Ja. Aber es sind auch viele über die Kante gefallen, die es am Ende nicht gepackt haben. Und ich unter anderem auch.
Ja, bei dir natürlich sehr tragisch, da kommen wir gleich drauf. Aber noch kurz zu dieser Fußballgeschichte. Ich habe irgendwo gelesen, also England hast du gerade erzählt, aber dass ihr unter anderem auch in so Trainingscamps wart, in Mexiko oder sogar in Südkorea.
Ja, genau.
Voll krass.
Ja, wir waren weltweit. Es war so damals, dass Hertha BSC hatte damals auch einen Kooperationsvertrag mit Nike, ich glaube immer noch. Und dadurch fanden dann auch immer diese Turniere statt und da wurden wir natürlich eingeladen. Und das war, also für einen 14-, 15-Jährigen war das eine unfassbare Zeit, weil wir natürlich Sachen erlebt haben, die man in dem Alter eigentlich nicht erlebt. Und das wussten wir aber auch. Und, ja. Aber wir mussten auch liefern. Also es war jetzt kein Rumpimmeln, ne, sondern wir mussten ja schulisch abliefern, wir mussten sportlich abliefern. Der Druck war enorm hoch. Wir haben unsere Familien sehr selten gesehen. Und allen war klar, es werden nicht alle schaffen. Es war dann eher ein Zufall, dass so viele aus unserem Jahrgang es wirklich gepackt haben. Und deswegen war der Leistungsdruck unfassbar groß. Und das hat mich auch bis heute geprägt, dieser Instinkt abliefern zu müssen und unter Druck, sag ich mal, abzufeuern. Und dann hast du ja auch noch das Problem, dass du ja auch noch in der Pubertät bist, du wächst, körperlich musst du dich ja, wächst der Körper, das Verletzungsrisiko steigt natürlich.
Andere Sachen werden noch interessant.
Naja, andere Sachen, nee, also Frauen muss man sagen, Party nicht, die komplette Jugend war Fokus, Leistung, Sport und alles andere haben wir uns später zurückgeholt. Ja.
Aber es ist krass, dass du immer so gefightet hast, also quasi von Geburt an, wie du gesagt hast, als Frühgeburt und so, dass du wirklich von Anfang an dich immer so durchgebissen hast, immer so durchgefightet hast irgendwie. Ist ja schon so ein roter Faden.
Zumindest zieht sich das durch mein Leben so durch und auch der Wendepunkt in meinem Leben, ja, dieser Traum, den ich hatte, dieser Traum vom grünen Rasen, es war immer mein Traum, für Energie Cottbus zu spielen, im Stadion aufzulaufen für meinen Lieblingsverein. Das war mein Ziel und ich habe das dann ja geschafft, aber anders. Denn viele wissen ja, ich habe ja die Hymne für Energie Cottbus geschrieben. Die läuft im Stadion. Wenn der Verein auf den Platz kommt, dann gehen die Charts nach oben. Ich habe es dann über einen anderen Weg geschafft, sage ich mal. Und Träume werden wahr, manchmal halt anders.
Du hast auch irgendwann mal erzählt, dass du mit deinen Kumpels irgendwie immer ins Stadion der Freundschaft nachts eingestiegen seid und euch dann da irgendwie ein bisschen auf den Rasen gelegt habt, auf den Mittelpunkt und so. Und so ein bisschen vom Verein geträumt habt.
Es war damals die legendäre Zeit. Wir hatten ja auch keine Kohle, muss man sagen. Und dann gab es ja dieses legendäre Bayern-Spiel, was wir dann ja auch gewonnen haben. Ne? Energie hat ja zweimal die Bayern geschlagen. Mhm. Und dadurch, dass ich keine Kohle hatte, konnte ich mir das Ticket nicht leisten für das Bayern-Spiel, weil das so schnell ausverkauft war. Also hatte ich die grandiose Idee. Ich steige einfach schon morgens, denn morgens war das Stadion immer offen, so um 7, um 8 Uhr. Und dann bin ich rein ins Stadion und habe mich auf Klo eingeschlossen. Bis 15 Uhr, bis zum Anpfiff und bin dann raus und war dann im Stadion.
7 Stunden auf einer Fußballplatztoilette ist auch nicht so schön.
Legendäre Geschichte, aber es hat funktioniert.
Viele Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich sagen, bin ich denn jetzt hier irgendwie aus Versehen im Elf-Freunde-Talk gelandet, weil es jetzt so viel um Fußball ging. Und tatsächlich kommt ja jetzt in deiner Biografie auch der Riesenbruch, weil du mit 18, also wir haben das jetzt gehört, irgendwie totale Erfolgsspur, irgendwie diese Hertha-Sache funktioniert auch gut, Schule funktioniert auch alles gut und so. Hast dich da so sehr durchgebissen und sehr drauf fokussiert. Und dann kam diese Riesenverletzung. Kreuzbandriss im Knie, glaube ich, ne?
Genau, im rechten, ja.
Und vor allem, ich habe auch rumgelesen, du hast es erstmal ein paar Wochen auch gar nicht gemerkt und einfach weitergespielt.
Das ist der Klassiker. Viele denken ja, dass ein Kreuzbandriss, den kann man, wenn er ganz schwer ist, merkt man sofort und dann ist das Knie sehr instabil. Ich habe noch 4 Wochen weiter trainiert, hatte irgendwas, es ging aber nicht weg und dann habe ich eine MRT machen lassen. Damals waren die Behandlungsmethoden und die Diagnosemethoden auch noch nicht ganz so leicht. Das hat ewig gedauert und dann war klar, Kreuzbandriss. Und dann gibt es 2 Optionen. Entweder man behandelt es sofort mit der Operation und das haben wir dann auch direkt so gemacht. Und dann ist aber allen klar, dass die Rehabilitation, die dauert 1,5 Jahre. Damals hat die noch extrem lange gedauert. Und allerdings war das genau in der entscheidendsten Phase eines Jugendfußballers. Jetzt gerade Moukoko von Dortmund, der ist 16 Jahre, kommt gerade von der A-Jugend in den Männerfußball. Das ist im Fußball der entscheidende Jahrgang, das entscheidende Jahr. Ja. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und genau in dem Jahr habe ich diese unfassbar schwere Verletzung. Das ist wahrscheinlich die schwerste Fußballverletzung Verletzungen, die es gibt. Um das abzukürzen, ich habe dann das Jahr quasi Physiotherapie gehabt, wollte zurückkommen und habe es dann nicht gepackt und saß dann mit 18,5 bei Dieter Hoeneß. Damals war er noch der Sportdirektor im Büro und der hat mir dann gesagt, Alex, wir haben so viele gute Fußballer hier, du wirst es nicht packen. Und damals wurde auch extrem hart und ehrlich damit umgegangen. Ne? Da wurde, die haben dann jetzt nicht gesagt, wir packen, wir versuchen es noch, sondern da wurde gesagt, dein Profivorvertrag wird aufgelöst, wir haben ja so viele gute Fußballer, du musst dir ein neues Hobby suchen. Und so war es dann auch.
Boah, das ist ein richtig heftiger Schlag. Also wenn jetzt der Chef dann irgendwie auch so, ich meine, es ist natürlich gut, dass die ehrlich sind und einem nicht noch so falsche Hoffnungen machen und man dann irgendwie noch mehr Zeit verschwendet, aber das ist ein richtig hartes Urteil, das sozusagen.
Ein hartes Urteil und in dem Jahr habe ich ja auch mein Abi gehabt, ja. Verkackt. Das war ja physisch und psychisch ein unglaubliches Jahr für mich. Ich hatte zu Hause auch familiäre Probleme, das lief auch alles nicht so rund und dann habe ich in demselben Jahr auch übrigens das Abi verkackt, ne? Bin durchgefallen.
Ja. Ja, wenn es kommt, dann kommt alles zusammen, ne? Dann ist natürlich.
Absolut.
Aber es hängt ja wahrscheinlich auch unmittelbar zusammen. Also ich denke mal, dieses Ende dieses Fußballtraums hat natürlich dann auch sofort die anderen Leistungen irgendwie korrumpiert und man hat dann auch, die Motivation ist dann erstmal komplett flöten gegangen.
So. Also in dem Jahr, das war ein Wendejahr. Das Interessante ist aber, nach diesem Gespräch bei Hertha, wo dann klar war, das wird nichts, bin ich nach Cottbus gefahren und wollte zu meiner Oma. Die hat gesagt, ey, ich habe hier Taschengeld für dich und immer wenn es mir irgendwie scheiße geht, bin ich nach Cottbus zur Oma. Und dass genau an dem Tag ein Wendepunkt stattfindet, so ist das manchmal im Leben. Ich bin dann mit Krücken über den Altmarkt gelaufen in Cottbus und da fand so ein Casting statt. Da war so ein riesen Bus aufgebaut und da konnten so Sänger, ich weiß nicht mehr, was das war, es kann sein, dass es Popstars war oder so, ProSieben. Und da konnte man, wenn man da singt, da war dann so eine Jury und konnte ein Free-Ticket fürs Fernsehen gewinnen.
Ja.
Ich bin dann mit Krücken darüber und dachte mir nichts bei. Ich habe ja immer bei Trainingslagern übrigens auch gesungen und da wusste ich schon, ich habe da irgendwie so ein kleines Talent, aber habe das nicht so eingeordnet und habe da als Letzter mich angemeldet. Bin dann da auf die Bühne an dem Tag, habe dann da gesungen und in der Jury saß ein Produzent, Martin de Vries aus Berlin und ich habe das Ding dann nicht gewonnen, bin Zweiter geworden und der hat mich dann angesprochen und meinte, ich weiß nicht, ob du es weißt, du hast ein Riesentalent, vergiss das Ganze hier, komm doch einfach mal nächste Woche zu mir in mein Tonstudio. Also an dem Tag, wo quasi klar war, dass das Ding ist zu Ende, Fußballprofi, begann für mich eine neue Karriere. Und da war ich dann 19 Jahre. Ich wusste natürlich nicht, dass das noch ungefähr 9 Jahre dauern wird, bis ich meinen ersten Plattenvertrag unterschreibe. Aber das war der Anfang eines neuen Lebens für mich damals.
Martin de Vries, der hat er nicht auch Summer Jonah produziert?
Ja, genau. Das war genau die Zeit, wo er mit Summer Jonah sehr, sehr erfolgreich war. Und aber der war quasi, der hat mein Talent entdeckt. Auch seine Mutter Doris, die hatten zusammen Management und die haben mein Talent entdeckt. Und dem bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ich hätte es so nicht entdeckt.
Ja, sehr, sehr versierter, interessanter Popmusikproduzent aus Berlin. Summer Jonah habe ich auch damals gefeiert. Das war ja so der Versuch einer deutschen Girlgroup sozusagen. Und es hat echt sehr international immer geklungen, so die Produktion. Die fand ich irgendwie immer so geil von dem.
Waren ja auch sehr erfolgreich.
Ja, das stimmt. Deswegen bist du da ja wirklich per Zufall direkt an der richtigen Adresse gelandet. Aber ist das so, wenn man sozusagen in der Geschichte steckt, ist das ja erstmal nicht, man merkt ja nicht, wenn Geschichte passiert sozusagen oder wenn
ja, was... Null.
Wenn was Bewegendes passiert oder so. Wie war denn so das Gefühl, also du warst total geknickt, alles ist scheiße gelaufen, Abi war irgendwie am Arsch, Fußballkarriere war nix und dann läufst du da über den Markt und dann denkst du so spontan, ach, ich könnte mal ein bisschen vorsingen. Das finde ich so krass.
Ja, irgendwie vielleicht ist das dann doch das Schicksal, dass man irgendwie, ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich habe auch gerne Musik gehört. Ich habe dann, das war so die Zeit, wo ich auch Musik gebraucht habe, um das alles zu überstehen, muss ich sagen. Und vielleicht kam das dann dadurch und ich habe dann auch immer zu Hause unter der Dusche gesungen und ich hatte natürlich gar keine Ahnung von Musik, vom Liederschreiben, nix. Ich bin ja auch ein Autodidakt, ich kann ja auch kein Instrument spielen. Und das war dann wahrscheinlich Schicksal.
Weißt du noch, was du davor gesungen hast?
Das war irgendein Song von Westlife. Ich war damals ein riesen Boygroup-Fan. Ich habe Westlife.
Stimmt, du warst Backstreet Boys-Fan, habe ich irgendwann mal gelesen.
Ja, genau. Und dann sollte ich mir einen Song aussuchen, bin dann nach Berlin ins Studio, die Woche später drauf und sollte den Song, den ich mir aussuche, vorsingen und vorbereiten. Und ich war nicht gut vorbereitet, muss ich sagen. Und er hat mich dann wirklich auch abblitzen lassen und hat mich nochmal nach Hause geschickt. Und hat mir dann einen neuen Song gegeben, den er geschrieben hatte. Und den sollte ich mal einsingen und probieren und mal üben. Und hat mich dann in der zweiten Woche bin ich wieder hin, war dann besser vorbereitet. Und dann hat er gesagt, Alex, ich gebe dir hier einen Managementvertrag oder einen ersten Vertrag. Und so begann dann quasi die Reise. Damit war ich dann mit einem Fuß im Musikbusiness. Und wir haben dann auch so ein Musikprojekt gegründet. Das war damals, fühlte sich das richtig an. Aus heutiger Sicht natürlich eine absolute Katastrophe, das Projekt. Ne? Aber es fühlte sich damals halt richtig an irgendwie.
Ja,
übrigens Englisch auch.
Ah ja, okay.
Und wir nannten das 19, so alt war ich damals.
Aber das finde ich ja ganz cool, dass der so ein bisschen Tough Love gemacht hat, indem er irgendwie gesagt hat so, nee, das ist scheiße, geh nochmal nach Hause und bereite dir mal was anderes vor und so. Also wirklich schon so am Anfang, aber von Anfang an einfach auch direkt sehr ernst genommen sozusagen.
Ja, voll. Martin, es war ein sehr professioneller, hat ja auch ein geiles Tonstudio damals am Marianneplatz übrigens. Und das hat mich natürlich alles mega beeindruckt. Ich bin da hingekommen und war dann in so einem Tonstudio, hatte keine Ahnung von nix. Und der hat mir dann erstmal schöne Ansage gemacht und das hat auch gewirkt. Ja, du musst in dem Business einfach sehr diszipliniert sein und vorbereitet sein.
Du hast dann so ein bisschen, Musik gemacht und bist so ein bisschen rumgetingelt. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen, glaube ich, in den Bereich der Sache, die ich am Anfang schon mal angekündigt habe, weil ich einiges von Nebenjobs von dir gelesen habe, wo ich gedacht habe, okay, wow, da muss ich unbedingt mehr drüber wissen. Also erstmal so die Standards und wie Kassierer bei Edeka. Classic.
Ja, na gut, bei Edeka habe ich ja schon mit, dann während der Hertha-Zeit auch schon gearbeitet, muss ich sagen. Als ich 13 war, es gibt auch so legendäre Fotos, die habe ich auch schon mal gepostet, wie ich da so gerade einräume und ich habe da auch geputzt, da war ich so 14, 15, also direkt das erste Jahr habe ich mir einen Job gesucht und das war mein erster Job und genau, ich habe dann ja angefangen mit Musik und ich habe mich dann auch committed. Ich habe gesagt, okay, ich wage das jetzt mal bei Martin auch mit diesem Projekt, das hat dann nicht funktioniert und bin dann aber über Ecken, habe ich andere Freunde kennengelernt, mit denen ich heute übrigens noch befreundet bin, meine besten Freunde und die waren auch Musiker und die hatten auch ein eigenes kleines Tonstudio und dann habe ich so ein neues Projekt gegründet und musste natürlich von irgendwas leben und habe dann wirklich verdammt nochmal jeden Job dieser Welt gemacht, um davon leben zu können. Ich habe dann bei Burger King gearbeitet, Nachtschichten, bei McDonald's, bei Starbucks, Balzac, all diese großen Unternehmen, Lidl, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ich habe bei Subway gearbeitet am Ostbahnhof für 4,67 Euro die Stunde. Damals gab es noch keinen Mindestlohn.
Ach, leck mich am Arsch.
Und wirklich, das war wirklich die härteste Zeit meines Lebens, weil ich habe alles getan, um diesen Beruf, sag ich mal, diese Berufung, dieses Musikding machen zu können.
Ja.
Und habe dann auch, währenddessen ich damals bei Subway gearbeitet habe, habe ich auch dann angefangen, als Moderator und DJ zu arbeiten. Mein bester Kumpel war DJ. Und der hatte dann so eine Anfrage für den 70. Geburtstag, konnte die nicht machen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das machen will. Hat mir seinen CD-Koffer gegeben. Und dann habe ich halt irgendwann dann diese Mucke da gemacht, habe dann relativ gutes Geld verdient. 70. Geburtstag, Roger Whittaker aufgelegt. Und das war dann so auch der Beginn meiner DJ-Karriere. Und parallel habe ich dann bei Subway gearbeitet und habe dann damit mein Geld verdient. Und habe mit diesem Geld dann auch mein erstes Musikvideo selber finanziert.
Du hast aber auch mal, habe ich gelesen, als Erschrecker in der Geisterbahn gearbeitet.
Habe ich auch gearbeitet.
Am Rummel, oder was?
Am Potsdamer Platz gibt's da gibt's so eine Geisterbahn. Eigentlich müsste man die kennen. Ist relativ bekannt. Da in der direkt beim Tempodrom gibt es eine.
Stimmt. Diese Spukbunker.
Ja,
oder
genau,
oder
den Spukbunker.
Ja, ja.
Und da habe ich ein halbes Jahr lang gearbeitet als Erschrecker, ja. Absurd. Aber ich habe dann irgendwann verstanden, ey, such dir doch einfach einen Job, wo du wenig arbeitest und viel verdienst.
Das ist ja immer das Beste.
Das ist immer das Beste. Und da auf die Idee bin ich halt gekommen. Ich habe mich da beworben. Das klang auch sehr spannend und ich habe dann auch die ersten 2 Wochen fand ich das auch cool. Aber danach muss man sagen, ist das schon echt ein harter Job. Ne? Immer dunkel. Ja. Und sehr eintönig.
Aber tun einem die Leute nicht leid? Die schreien sich doch bestimmt die Seele aus dem Leib.
Ja, voll. Also das war ein absurder Job, wirklich. Aber ich habe da 12 Euro die Stunde verdient.
Ja, sehr gut.
Ja, und aber es war zu todeslangweilig. Damals gab es ja noch keine Handys, wo man sich irgendwie dann parallel, wenn nichts passiert. Du hast da manchmal eine Stunde da gestanden und dann kamen keine Gäste.
Scheiße, im Dunkeln.
Ja, dann hattest du eine Funk, so ein Walkie-Talkie und dann kam immer von unten, jetzt kommen wieder welche und dann musstest du dich halt vorbereiten.
Ach du Scheiße.
Ja, aber das irgendwie hat das damals gepasst und ich habe wirklich bis zu meinem 28. Lebensjahr sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt, bis ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben habe.
Ja. Du hast auch mal, das wollte ich nämlich auch noch unbedingt wissen, habe ich gelesen, du warst, warte mal, nicht, dass ich es falsch sage, hier, Strip-Show-Moderator.
Ja, genau. Ich habe, da kommt mein bester Freund wieder ins Spiel, Timo, vielleicht hört er das ja auch zu, ich grüße dich, Timo, der dann auch meinen ersten DJ-Job mir organisiert hat. Der hat dann irgendwann angefangen bei den American Dream Men. Das sind die Vorläufer übrigens von den Sixpacks, die kennt man übrigens. Und die sind durch Europa damals gezogen. Und da hat immer ein Moderator quasi durch die Show geführt und musste zwischendurch immer singen.
Ja.
Und da konnte Timo dann irgendwann mal nicht und hat gefragt, ey, hast du vielleicht Bock? Da sind so 3-4 Shows, die ich nicht machen kann. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Die haben gut bezahlt und dann musste ich mir so ein paar Songs draufpacken, so Cool at the Gang, Ladies Night und dann so auch Robbie Williams. Ich war ein großer Robbie Williams-Fan damals.
Ja.
Und ich weiß noch, meine erste Show war in Verden in Bremen. Ausverkaufte Hütte, 1000 Mädels und ich war so 20 Jahre alt oder so und musste dann dadurch die Show führen. Und das war, ehrlicherweise, war das richtig, richtig geil, weil dadurch habe ich richtig gelernt, was es heißt, durch so eine Show zu führen. Habe auch wirklich viel Lehrgeld gezahlt und habe es gelernt, auf der Bühne zu stehen. Das war wirklich eine geile Zeit, muss ich sagen.
Aber also jetzt mal unter uns Gebetsschwestern. Moderator bei einer Manstrip-Show, wo ja wirklich nur so Frauen, so Junggesellen abschließend und so, die sich irgendwie voll schön Freundin mit Sekt voll tanken und dann volle Kanne ausrasten, wenn die Dudes da irgendwie ihre Hemden vom Körper reißen und so. Das muss doch, hat das nicht auch was leicht Beängstigendes, in so einer Halle zu sein, auf der Bühne zu stehen?
Ja, überhaupt nicht. Ich fand's tierisch lustig. Auch so dann, die haben ja dann auch so die, es waren dann so eigene verschiedene Mottos, ne? So dann kam halt und hier ist für euch Captain Jack oder das war wirklich zu lustig und ich habe natürlich dann irgendwie auch zwischendurch gesungen und das fanden dann wiederum auch die Mädels ganz cool. Also ich hatte ehrlicherweise auch, ich hatte auch eine gute Zeit, sag ich mal.
Ja. ganz komfortable Position. Du konntest alles Coole machen und musstest dich nicht mal ausziehen.
Das musste ich übrigens nicht. Man hat mich gefragt, aber das habe ich verneint. Das hätte ich nie gemacht. Ja. Mir ging es um die Moderation, um das Singen. Und ey, ich habe das irgendwie 2-3 Jahre lang gemacht und mir war dann auch relativ schnell klar, irgendwann, das hat auch irgendwann sein Ende.
Ja. Aber auf jeden Fall eine gute Erinnerung. Was man ja auch sagen muss, in dieser ganzen Zeit, in der du sozusagen dann versucht hast, irgendwie deinen Traum wahr werden zu lassen von der Musik und irgendwie deinen Weg zu finden und zu überlegen, wie mache ich das jetzt so genau und so. Als du nach Berlin gekommen bist mit deiner Family, waren deine Eltern schon getrennt und deine Mutter war ja im Grunde genommen alleinerziehend.
Ja.
Das war ja für die dann eigentlich auch, und das ist etwas, was nicht so richtig ersichtlich war, aber die sind alle nach Berlin gegangen wegen dir, oder? Also weil es diese Chance für dich gab.
Ja, so kann man das sagen. Also meine Mutter hat in Cottbus auch durch die Wende, das muss man sagen, viele haben durch die Wende gelitten, ja.
Ja.
Viele haben keine Jobs gefunden. Meine Mama hat dann ja so eine ABM-Maßnahme gemacht, also wenig Geld und viel Arbeit, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und das war auch alles nicht das Wahre. Es stand immer mal so ein Raum, wir müssen weg, wir müssen woanders hin. Und so kam das dann ganz gut eigentlich. Und deswegen ist meine Mutter dann auch nach Berlin. Meine Eltern waren ja getrennt. Mein Papa hat in Hannover gearbeitet. Und genau, dann hat sie sich einen Job in Berlin gesucht. Wir haben uns eine Wohnung gesucht in Berlin-Tegel. Das war nicht weit von Berlin-Charlottenburg, wo die Schule war, und vom Olympiagelände. Genau. Und dann hat meine Mutter uns quasi alleine durchgebracht, mein Bruder und mich. Ja.
Das ist ja schon krass irgendwie. Hat die aber dann nicht, als du dann angefangen hast mit der Musik, also weil diese Fußballsache, die war ja so eine sehr, also jetzt klar, man konnte es nie hundertprozentig sagen, aber es war ja schon so eine straighte Linie, die da verfolgt wurde, mit dieser Idee vom Fußballprofi und so. Und dann, als das dann alles off war und du auch kein Abi hattest und so und dann gesagt hast, so ey, ich job jetzt, bis ich irgendwie als Musiker Erfolg habe, da muss die doch die Wände hochgegangen sein.
Naja, man muss sagen, ich hatte schon relativ früh schon, als ich den Job dann bei Reichelt hatte mit 14, 15. Ich hatte sehr, sehr schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter. Dadurch, dass ich ja in Cottbus schon ein Jahr lang auf der Sportschule im Internat gewohnt habe, muss ich sagen, habe ich mich emotional von meiner Mama so ein bisschen wir haben uns entfernt.
Ja,
mein Bruder hat dann zusammen mit meiner Mutter zusammen gewohnt und ich habe mir dann schon mit 15 meine eigene Wohnung genommen in derselben Straße.
Ja, ja.
Wir hatten dann ein sehr schwieriges Verhältnis. Das besinge ich übrigens im neuen Song von mir vom nächsten Album. Das heißt, ich hatte gar keinen so guten Kontakt mehr zu meiner Mama und eher einen besseren Kontakt zu meinem Papa. Insofern hatte sie gar keine Entscheidungsgewalt mehr dann. Ich bin dann schon meinen eigenen Weg gegangen, relativ früh mit 15 Jahren und klar, musste dann aber auch die Konsequenzen von meiner Entscheidung selber tragen.
Mhm. Verstehe. Jetzt stellen wir uns halt vor, du bist 20, 21, 22 und schlägst dich so durch. Es gab ja dann auch verschiedene Bandprojekte.
Ja, absolut.
Die du irgendwie gemacht hast. Alle eher so ein bisschen unter Ferne liefen sozusagen. Dann kam ja wahrscheinlich die Castingshow, oder?
Naja, man muss das so sagen, das ist auch eine meistgestellte Frage eigentlich, warum dann diese Castingshow? Ich habe mich dann wirklich, seit ich 19 war, also 6 Jahre lang durch dieses Business geschlagen, habe jeden verdammten Job dieser Welt gemacht. Ich habe dann auch mit Plattenfirmen schon, bin ich in Berührung bekommen, habe auch gemerkt, wie das funktioniert. Irgendwann war dann pleite. Ich hatte keine Kohle mehr. Dann irgendwann kommt ja so der Punkt, ey, willst du das dann noch dein ganzes Leben lang machen? Also so dich durchtingeln. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn ich mal irgendwie zu so einer Castingshow gehen sollte, dann würde ich zu einer gehen, die anders ist. Ich wäre ja nie zu DSDS gegangen.
Mhm.
Und dann gab es dieses X-Factor. Das war so eine neue Castingsendung. Das sollte mal so das erste Mal so eine Castingsendung sein, die Wert legt auf Musiker, die Musiker anders behandelt. Und damals war ja Till Brönner, Sarah Connor und George Lück in der Jury.
Mhm.
Irgendwie hatte ich dann das Gefühl, komm, warum? Ich mache da einfach jetzt mal mit. So.
Ja.
Genau,
ja.
Und dann habe ich den Schritt gewagt, dort mitzumachen bei X-Factor. Ich weiß nicht, du wirst es ja auch gelesen haben, das ist dann ehrlicherweise dann ein bisschen skandalös nach hinten losgegangen, würde ich sagen. Ja, genau.
Ja, da gibt's ja diese Story, ich meine, wir müssen jetzt auch nicht ewig breittreten, du hast ja auch irgendwie öffentlich schon oft genug erzählt, aber da gab's eben diese Story, dass du dann irgendwie ausgestiegen bist und dann irgendwie getan hast, als hättest du dich verletzt und nicht mehr weitermachen könntest.
Ja.
Und dann hast du denen irgendwann gesagt, nee, Leute, stimmt nicht und so, ich hab hier ein bisschen Scheiße gebaut und so.
Ja.
Und dann bist du halt letzten Endes rausgeflogen, sozusagen.
Also ich kann ja mal ganz kurz abbilden, wie
na,
das...
Klar, gerne.
Ich habe dann da zugesagt bei X-Factor, das ist eine riesengroße Produktionsfirma, Grand Light Entertainment, die haben damals auch DSDS gemacht, ich bin dann da zu dieser ersten Runde gegangen, ich weiß heute noch, ich ich habe Herbert Grönemeyer Halt mich gesungen und alle sind ausgerastet und ich habe gemerkt, dass ich war da gesetzt in der Sendung so. Das war so das Gefühl hat man mir zumindest gegeben. Ja. Und viele wissen natürlich gar nicht, wie so eine Castingshow geht ja über mehrere Monate, die Aufzeichnung. Ist ja nicht so, dass du da an 3 Tagen alles aufzeichnest, sondern erste Runde und die zweite Runde war erst 4 Monate später. Damals nannte sich das Bootcamp und innerhalb dieser 4 Monate habe ich das Angebot bekommen eines neuen Musikprojektes. Das war schnelles Geld, hat man mir zumindest versprochen und ich war pleite und dann habe ich den entscheidenden Fehler gemacht, da zuzusagen. War auch eine große Plattenfirma mit involviert, Universal Music. Und dann haben wir innerhalb dieser 4 Monate, habe ich dann da mit den Jungs ein Album aufgenommen. Wir haben auch Covershootings gehabt und hatte aber keine Verträge unterschrieben, obwohl es ein Riesending war. Und dann irgendwann rückte so diese zweite Runde näher und ich wollte dann bei X-Factor absagen und habe dann angerufen bei X-Factor und habe gesagt, ey Leute, ich habe ihr neues Produkt, ich steige aus bei X-Factor. Ja. Die fanden das natürlich mega scheiße, weil ich innerhalb der Sendung irgendwie ein wichtiger Part war, zumindest für die. Habe dann da abgesagt und habe mir allerdings, und das war der entscheidende Fehler, so eine Notlüge einfallen lassen, weil ich wollte jetzt nicht einfach so absagen und habe gesagt, Leute, ich kann nicht mitmachen, ich habe einen Kreuzbandriss. Ja. Das kannte ich ja, die Geschichte.
Mit Kreuzbandriss kanntest du dich aus.
Ich hatte auch noch die Krücken zu Hause stehen. Ja, und dann habe ich da aufgelegt. Die haben das so gesagt, okay, gut, schade. Und habe dann dieses andere Projekt weitergemacht. Und ich bin dann da schon im Fernsehgarten aufgetreten. Dieses Projekt hieß Barbecue. Das waren so 3 Country-Jungs mit Country-Hüten. Das war eine Katastrophe aus heutiger Sicht.
Ja, aber also dann das finde ich übrigens die skurrilste Note an dieser ganzen Story.
Das war so
eine
schrecklich.
Eine deutsche Country-Boy-Group namens Barbecue.
Ja, und wir haben so Songs gecovert, so wie Baseballs damals. Die waren damals groß. Sowas sollte das werden. Und Produzent war damals Christian Geller, bekannt geworden. Der hat auch die Platte von Heino gemacht zum Beispiel. Und Eloy de Jong jetzt und so. Das ist so ein Konzeptproduzent. Und der hatte halt die Idee und ich habe mich dazu... Ja, das ist aus heutiger Sicht, schäme ich mich auch dafür so ein bisschen, aber es war halt damals so. Schnelles Geld, ich war jung und brauchte das Geld. Naja, um es kurz zu machen, ich habe dann gemerkt, wie katastrophal dieses Projekt ist. Das war der schlimmste Fehler meines Lebens. Ja. Und dann rief auf einmal wieder X-Factor an und die wollten mich überreden. Ja. Mach doch mit. Und dann dieses Projekt, ich merkte, dass es eine Katastrophe war, hatte auch noch keine Verträge unterschrieben. Und obwohl schon so ein 20.000 Einheiten vom Album waren schon gedruckt und wir hatten das Album in 4 Wochen aufgenommen. Und dann habe ich den entscheidenden Fehler gemacht und dachte mir so, ach komm, X-Factor nervt mich ohne Ende, die rufen mich hier jeden Tag an, gehe ich da hin und hatte den damit, sage ich mal, mit so einer Notfalllüge abgesagt und bin dann da mit Krücken hinmarschiert, weil ich ja gesagt hatte, ich habe einen Kreuzbandriss. Ich hätte einfach nur sagen sollen, Leute, ich habe euch angelogen am Telefon, ich habe gar keinen Kreuzbandriss und dann bin ich da mit Krücken hinmarschiert, dachte, okay, wir drehen das Ding da irgendwie ab, ich fahre nach Hause, ich fliege raus, aber so war es dann nicht, sondern ich bin dann weitergekommen und stand dann da mit Krücken in den Top 6. Und ich wusste als Alleiniger, dass diese Kreuzbandrissgeschichte natürlich gelogen war. Und dann stand ich da so irgendwie zwischen den Stühlen und dann ist das aufgeflogen, um es kurz zu machen. Am Ende war ich der Lügner der Nation und bin da rausgeflogen, bin bei dem anderen Projekt auch ausgeflogen und stand mal wieder in meinem Leben vor dem Nichts und war am Ende des Tages auch noch, es war für meine Familie und für mich natürlich unglaublich peinlich, ja, muss man ganz klar sagen.
Ja, das finde ich krass. Also man gerät ja in so eine Situation einfach aus verschiedenen Gründen. Du hast das ja jetzt auch irgendwie erzählt und ich finde das extrem nachvollziehbar. Aber dann, dass man quasi mit dieser öffentlichen Verurteilung dann irgendwie aus- und klarkommen muss und so, das ist ja wahrscheinlich irgendwie dann das Allerätzendste daran, dass man irgendwie
absolut.
Schluss so der totale Otto ist, der so der irgendeinen Scheiß erzählt hat sozusagen.
Ja, voll. Und das heute im Nachhinein muss ich sagen, habe ich natürlich, das waren meine Fehler. Ich hatte das ja auch in der Hand. Ich hätte ja auch die richtige Entscheidung treffen können. Aber ich habe nicht die richtige Entscheidung getroffen. Habe dafür auch übrigens Lehrgeld bezahlt. Das war dann auch sehr unangenehm von meiner Familie, von den ganzen Leuten. Das haben ja Millionen Leute gesehen damals. Till Bronner hat mich dann ja auch rausgeschmissen. Und dann ist das ja auch in der Sendung ist es ja auch aufgeflogen. Ich musste mich dann auch bei allen entschuldigen. Ja, gut. Aber ich muss sagen, ich habe dann aus dieser ganzen Geschichte, ich habe mich selber rausgezogen. Ich habe dann, sage ich mal, so wie das im Fußball dann auch ist, wenn ein Spiel zu Ende ist, dann beginnt schon quasi die Vorbereitung fürs neue Spiel. Und so war das damals auch. Und jetzt kommt's, so wie das Land Leben auch manchmal spielt, in dieser Fernsehsendung, die ausgestrahlt wurde, hat mich ein Produzent, sage ich mal, entdeckt und hat mich dann bei Facebook angeschrieben. Das war Kai Oliver Krug und der hatte damals Orange Blue Der war sehr erfolgreich damals mit Orange Blue. Und es haben mich damals viele Produzenten angeschrieben bei Facebook, die sich unbedingt mit mir treffen wollten, die damals auch mein Talent entdeckt hatten. Und ich habe mich nur mit einem einzigen getroffen und das war Kai Oliver Cook. Und dann haben wir uns getroffen, er hat mich in seinem Studio eingeladen und dann hat er mir so Songs vorgespielt, so deutsche Songs. Ich fand die mega scheiße. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt reicht's. Wenn wir was zusammen machen, dann schreibe ich meine eigenen Lieder. Ja. Und dann haben wir gemeinsam an den Tag, als ich dann bei ihm im Studio war, habe ich meinen ersten eigenen Song geschrieben und der hieß Sing mich nach Hause. Wir haben dann 3-4 Songs geschrieben innerhalb von 3-4 Wochen, ich hatte so ein paar Ideen. Mit den Songs sind wir dann so die Plattenfirmenrunde gegangen und hatten dann zur Überraschung 3 Angebote von Plattenfirmen. Und wir haben uns dann allerdings für ein kleines Label entschieden in Hamburg, Fairy House Music. Das Lustige an der Geschichte ist, dass Fairy House Music, für welches Label wir uns dann entschieden haben, wir haben uns übrigens nicht für Universal und auch nicht für Sony entschieden. Ja. Eine Woche vorher saß Johannes Oerding bei Fairy House Music mit seiner Platte und Frank Otto und Björn Mattes, die damals Chefs waren von Fairy House, haben Johannes Oerding nach Hause geschickt. Haben das nicht gefühlt. Und eine Woche später saß ich dann da und die haben sich für mich entschieden. Im Nachhinein habe ich dann zu den beiden auch immer gesagt, hättet ihr euch mal lieber für Johannes Oerding entschieden? Und ja, da begann meine Reise. Ich habe dann bei Fairy House Music unterschrieben und ein Jahr später bin ich auf Platz 21 der deutschen Charts eingestiegen mit dem Album.
Wie krass das ist.
War übrigens der erste deutsche Künstler, der bei einer Castingshow war und trotzdem erfolgreich war. Dann kam er nachher Max Giesinger, war ja bei The Voice, Vincent Weiss war ja bei DSDS und das war damals ja unglaublich verpönt. Also keiner hatte eine Chance, wenn er bei einer Castingshow war. Ja. Ich war der Erste und das kann ich mir bis heute zumindest an die hier ranhängen irgendwie so. Und das war der Beginn, genau. Ich habe mich dann allerdings auch wirklich, ich habe vor 10 Leuten angefangen, in Clubs zu spielen, habe mir auch ein Live-Bass aufgebaut und da war ich 28 und heute bin ich 35 und habe dann sieben Jahre lang bis heute mit den Arsch abgespielt.
Die Ochsentour. Ja. Aber das ist ja trotzdem total krass, dass man aus so einer, naja, im Grunde genommen Katastrophe, also jeder andere oder viele andere, für die wäre sozusagen dieses öffentliche
Desaster
das Ende jeder Karriere und auch jeder Karriereambition gewesen. Also jeder andere oder viele andere hätten sich da sofort irgendwie zurückgezogen und dann doch irgendwie wieder das Moderieren bei der Stripshow gemacht oder
vielleicht,
so.
Vielleicht, ja.
Und bei dir ist das so krass umgeschwenkt. Also wie verrückt das ist, dass das so umgeschwenkt ist, dass du dann diese Produzenten kennengelernt hast und daraus dann einen Deal machen konntest. Das ist doch total krass.
Ja, vor allen Dingen ist das Krasse an der Geschichte und das glaube ich, das ist das Schicksal. Dieser Produzent, also Kai Oliver Krug, der hat mein Talent entdeckt und hat aber auch gesehen, dass ich instinktiv das richtige Talent habe, um Lieder zu schreiben. Der hat mich auch machen lassen. Also der hatte nicht dieses Ego zu sagen, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Also dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also wir haben uns gesucht und gefunden und dann, wir haben ja bis heute 3 Alben geschrieben. Ich habe ein eigenes Orchester gegründet. Was bis dahin alles passiert ist, dass darüber bin ich unglaublich dankbar und hat ja am Ende des Tages auch bis heute, ich darf jetzt hier bei euch bei den Songpoeten im Podcast sitzen und darf meine kleine Geschichte erzählen. Und vielleicht motiviert ja diese Geschichte auch andere Musiker, einfach weiterzumachen und dass das Leben halt Kurven schlägt. So wie Udo Lindenberg sagt, das Leben ist nicht gerade, sondern manchmal auch schräg. Ja. Die Corona-Krise ist ehrlicherweise ein ähnlicher Niederschlag. Also momentan muss ich sagen, geht's ganz, ganz vielen Musikern unglaublich schlecht und viele meiner Kollegen fallen gerade über die Kippe. Und in drei bis vier Monaten werden wir alle wissen, wer es überlebt hat. Ich bin momentan gut aufgestellt und kann nur hoffen, dass ich irgendwie gut durch diese Zeit komme.
Was ich faszinierend finde, ist, es gibt ein Zitat, das du öfter mal gesagt hast, aber seinen Ursprung hat das wohl in deinem Opa, der zu dir gesagt hat, schreibe nie einen Song ohne Grund. Das ist ja so ein bisschen was du dir auch so zum Credo gemacht hast.
Genau, also zu jedem Song sollte zumindest eine kleine Geschichte da sein. Und selbst wenn sie fiktiv ist und dann schlüssig sein sollte, wenn sie fiktiv ist. Das ist nicht immer leicht. Das heißt, ich kann zu jedem Song, den ich geschrieben habe, eine kleine Geschichte erzählen. Als das Opa zu mir gesagt hat, Opa ist jetzt kein Musiker, aber der war immer ein sehr ehrlicher, ein sehr Geschichtenerzähler. Und das habe ich irgendwie bis heute, hat sich das bei mir festgesetzt. Und als er das zu mir gesagt hat, das hat er gesagt, als er zum ersten Mal einen Song von mir gehört hat. Den fand er aber scheiße. Das weiß ich noch. Und der war nicht gut und der hat es auch nie irgendwo auf eine Platte geschafft. Und dieser Spruch ist hängen geblieben und das hat sich bis heute bei mir durchgezogen. Und ich habe ja, ich sag auch oft, mein letztes Album hieß Ohne Chaos keine Lieder. Ja. Das ist so dieser zweite Satz, dieser zweite prägende Anker, wenn ich Lieder schreibe. Wenn was passiert, dann kannst du Lieder schreiben. Wenn nichts passiert, dann kannst du über nichts schreiben. Diese beiden, sag ich mal, Sätze oder Thesen, die wenn ich Lieder schreibe, sind die hier immer im Raum irgendwie.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du aktiv das Chaos suchst, weil du denkst, oh, dann kann ich bessere Songs schreiben, sondern das passiert halt einfach.
Ja, aber das ist ein interessantes Thema. Wenn ich mit der Band unterwegs bin, mein Pianist zum Beispiel, der ist sehr in sich geruht und sehr ausgeglichen, der sagt zum Beispiel, nein, das stimmt nicht. Eigentlich musst du dein Leben komplett sortieren und dann schreibst du noch die viel besseren Lieder. Da diskutieren wir manchmal im Tourbus, was ist denn jetzt die richtige Herangehensweise? Bob Dylan zum Beispiel hat immer gesagt, er hat die besten Lieder geschrieben, wenn es ihm am schlechtesten ging. Mhm. In den tiefsten Phasen seines Lebens hat Bob Dylan die besten Lieder geschrieben. Ja. Auch die Beatles haben eigentlich immer die besten Lieder geschrieben, wenn es sehr, sehr chaotisch war.
Ja.
Genau, also im Umkehrschluss würde das eigentlich heißen, dass man jetzt gerade momentan die besten Lieder schreiben würde.
Aber es gibt ja auch so Leute wie zum Beispiel Stephen King, die so super organisiert an ihre Arbeit gehen. Er hat so einen Zettelkasten, wo der so jeden Morgen guckt, auch wo schreibe ich heute weiter und so. Also ich glaube, das hängt wahrscheinlich an einem selbst.
Es ist eine Mischung wahrscheinlich aus beiden. Also auch ich schreibe, also viele fragen ja, wo kommen denn deine Zeilen her? Ja? Mhm. Meistens ist es so, dass die Zeilen gar nicht von mir kommen. Zum Beispiel kann ich mal erklären, dieser Sing mich nach Hause ist ein Song. Ich bin noch ein Kind der Bundeswehr. Ich war der letzte Jahrgang, der bei der Bundeswehr war.
Du hast dann auch studiert bei der Bundeswehr oder so, ne?
Nee, das habe ich nicht, aber jetzt kommt, da schließe ich übrigens der Kreis. Ich musste damals nach Eutin, nach Schleswig-Holstein zur Bundeswehr. Ich wusste selber nicht, wo das liegt. Das ist übrigens die Stadt, wo auch Vincent Weiß herkommt. Und dann bin ich da eingezogen worden nach Eutin und habe damals in Eutin ein Mädchen kennengelernt, die bei der Bundeswehr richtig, die war damals richtig bei der Bundeswehr, die erste Frau, eine der ersten Frauen bei der Bundeswehr.
Okay,
und die wurde dann, die habe ich da kennengelernt und die musste dann nach Afghanistan in den Ausland.
Ach krass.
Genau, und dann haben wir, damals konnte man, es gab noch kein Handy, es fing damals gerade erst so an, auch Facebook, mit einem Satellitentelefon mussten wir miteinander telefonieren. Und ich war verliebt, ich war ein bisschen mehr verliebt als sie in mich, aber sie war auch ein bisschen verliebt und am Ende des Telefonats hat sie, weiß ich, als wenn es gestern gewesen wäre, noch zu mir gesagt, Alex, sing mich nach Hause. Und diese Zeile habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Und anderthalb Jahre später ist der Song Sing mich nach Hause entstanden. Also die Songzeilen, die ich so mir aufschreibe, die kommen meistens gar nicht von mir, sondern von anderen.
Ja.
So schreibt man Lieder. Die Songs liegen quasi auf der Straße.
Ich finde das auch interessant, bei zum Beispiel bei deinem letzten Album Ohne Chaos keine Lieder. Da gibt es den Song Du, den hast du mit deinem Vater zusammengeschrieben für deine Mutter, weil du in einem Interview erzählt hast, dein Vater würde auch jederzeit wieder sofort mit deiner Mutter zusammen sein wollen.
Ja, wir haben ja eine sehr außergewöhnliche Familiengeschichte. Also meine Mutter ist alleinerziehend. Als ich 6 Jahre alt war, ist mein Papa, hatte das riesengroße Angebot, ein Stipendium in Amerika anzunehmen. Meine Mama hat allerdings gesagt, wenn du das machst, verlässt du unsere Familie und entscheidest dich für die Karriere, dann werde ich mich von dir scheiden lassen. Das hat meine Mama dann auch gemacht. Am Tag meiner Einschulung ist der Flug nach Amerika gegangen von meinem Papa. Das Interessante an dieser Beziehung meiner Eltern ist, im Jahr 2000, also fast 9 Jahre später, ging es meiner Mama nicht gut, hat auch Suizidgedanken und hat dann meinen Papa angerufen. Der ist dann sofort ins Auto eingestiegen, ist zu meiner Mama nach Berlin gefahren und da ist deren Liebe nochmal aufgeflammt.
Ja.
Meine Eltern haben dann nochmal meinen Bruder bekommen, meinen dritten Bruder. Der ist heute 17 Jahre alt und 10 Jahre später, 2010, haben sich meine Eltern dann allerdings endgültig scheiden lassen. Meine Mama hat sich von meinem Papa dann getrennt. In so einer Beziehung ist es immer so, dass einer mehr liebt und das ist mein Papa.
Mhm.
Und am Tag dieser Trennung hat mein Papa mich angerufen und ich habe das erste Mal meinen Papa weinen sehen und hat gesagt, dass ich mal zu ihm nach Hause kommen muss. Er muss mir was erzählen. Und dann hat er mir von der Trennung erzählt. Und diesen Moment werde ich mein Leben lang nie vergessen. Und da habe ich gesagt zu Papa, lass uns doch gemeinsam einen Song schreiben, der dieses Gefühl irgendwie auffängt. Und da ist die Idee entstanden, gemeinsam einen Song zu schreiben.
Ja.
Und einen Song für meine Mama. Dieser Song erzählt die Geschichte und erzählt davon, dass mein Papa auf sie immer warten würde. Egal was kommt.
Ich finde das total krass. Es ist ja offensichtlich so ein, sie können nicht miteinander, sie können auch nicht ohne einander so ein bisschen.
Ja.
Ich finde das ganz erstaunlich, eine so intime Geschichte, also einen Song daraus zu machen, meinetwegen, aber das dann irgendwie auch noch auf ein Album zu packen und diese Geschichte mit ganz vielen Leuten zu teilen. Was ja toll ist, weil ja viele in Beziehungen stecken, die irgendwie immer komisch sind. Keiner von uns hat die perfekte Superbeziehung, die jeden Tag Hammer ist und wo es nicht auch Reibereien gibt oder was auch immer oder auch Menschen gibt, die zweifeln und Beziehungskonstrukte sind ja auch kompliziert und so.
Absolut, ja.
Dass du dem so ein Forum gibst, deinen Eltern. Also ich würde jetzt die Beziehungsprobleme meiner Eltern nicht irgendwie öffentlich behandeln.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr erstaunlich einfach.
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich bin auf der Bühne und in meinem Leben als Musiker bin ich ein viel, viel besserer Mensch als im normalen Leben, würde ich sagen. Also und das versuche ich da immer irgendwie, versuche ich mein Karma mal zurückzuholen. Und die Geschichte ich habe jetzt nicht Mama gefragt oder Papa gefragt. Ich habe Papa gefragt, hast du Bock, diesen Song zu schreiben? Mhm. Und er singt ja übrigens in dem Video auch die letzten vier Zeilen mit. Und ich erzähle quasi die Geschichte in dem Song durch seine Augen. Und wenn man das Video sich mal anguckt, wir drehen, dieses Video ist auch in dem Häuschen gedreht, in der Straße, wo ich aufgewachsen bin, in der Schmelwitzer Straße. Und in diesem Straßenbahnhäuschen haben sich meine Eltern kennengelernt. Ja. Und deswegen spielt das Video auch in diesem Straßenbahnhäuschen. Und tatsächlich ist es so, dass meine Mama es eher nicht so cool fand, dass ich diese Geschichte erzähle. Ja. Aber hat sich mittlerweile damit arrangiert. Das ist schon eine sehr persönliche Geschichte. Und aber das Entscheidende ist, wenn dieser Song draußen ist in der Welt, also wenn die Leute ihn hören, dann gehört er gar nicht mehr mir, sondern dann gehört er allen. Ja. Und meine Geschichte ist ja nicht gleich deine Geschichte, sondern du hast vielleicht eine ganz andere Geschichte, verstehst sie in dem Song aber anders. Und genauso ist es. Die Leute schreiben mir, dein Song gibt mir Mut und hat uns wieder zusammengebracht. Und das ist ja ein sehr, sehr positiver Song, denn er sagt ja, egal wo du bist und egal wann, ich werde hier immer auf dich warten. Mhm. Und das ist so die Message des Songs, dass man, einer liebt immer mehr, so ist es leider, glaube ich, so ist es immer in einer Beziehung. Man sollte niemals aufhören, an ein gutes Ende zu glauben, sag ich mal.
Sag mal, jetzt apropos gutes Ende. Wir haben das Jahr 2020, du hast es gerade eben schon mal kurz angesprochen, Corona hat alles irgendwie ausgenockt, geht uns allen auf den Sack. Jetzt habe ich ein paar Interviews mit dir gelesen, ich glaube hauptsächlich im Frühjahr, wo du gesagt hast, ja, ich lerne jetzt Klavier. Also so wie wir alle im ersten Lockdown plötzlich angefangen haben, oh, jetzt lerne ich endlich mal alles, was ich schon mal lernen wollte. Wie ist das denn, wie läuft es denn mit dem Klavier? Kannst du mittlerweile Klavier spielen?
Ja, tatsächlich kann ich, einen Song kann ich mittlerweile. Ich habe mir quasi meinen eigenen Song beigebracht.
Ah, sehr gut.
Ja, sag das so. Du
könntest den jetzt live spielen sozusagen, wenn es wieder auf Tour geht.
Es ist ja was anderes, im Wohnzimmer selber für sich zu spielen oder einen Song zu singen und gleichzeitig zu spielen und das auf Bühnenqualität. Ich habe ja unglaublich gute Musiker seit der ersten Stunde und die an das Level komme ich natürlich nicht ran. Das heißt, mein Anspruch war es immer, wenn ich was lerne, dann lerne ich es so, dass ich es auch live auf der Bühne singen und spielen kann und gegenüber nicht hört, dass ich ein Vollamateur bin. Das war schon mein Ansatz so. Ich habe in der ersten Corona-Zeit übrigens auch das Jonglieren gelernt und ich habe kleine Zaubertricks mir beigebracht.
Irgendwie. Ja, stimmt, Zaubertricks habe ich auch gelesen.
Ja, ja, genau. Also ich kann jetzt so eine Mark hier in dem Daumen verschwinden lassen und man denkt, krass, wo ist jetzt die Mark hin so?
Ah, cool.
Das war so für meine kognitiven Fähigkeiten war das irgendwie. Und ehrlicherweise muss ich sagen, jetzt im zweiten Lockdown ist alles nicht mehr ganz so lustig irgendwie. Ich weiß, kann dir gar nicht sagen, warum. Ich weiß, vielleicht ist es bei dir genauso.
Ja, ich glaube, es hängt auch viel mit der Zeit, auch mit der Jahreszeit zusammen. Also ja, im ersten Lockdown ging der Frühling los. Wir hatten alle die Hoffnung, dass es jetzt auch wieder schön wird und so. Und jetzt ist alles trist und grau.
Es ist mehr Kopfkino. Mhm. Ehrlicherweise auch diese finanzielle Komponente ist auch nicht ganz so einfach. Der Vermieter will ja am Ende des Tages seine Miete haben. Und auch dieses Jahr, ich habe ein eigenes Open Air für meinen Heimatverein. Das Liebe kennt keine Liga Open Air. Das ist der Song von der Hymne, für den ich geschrieben habe für Energie. Wurde abgesagt. Mir wurden mindestens 10 Open Airs abgesagt. Das ist ja auch eine finanzielle Entbehrung, die man hat. Ja. Keiner weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht. Die ersten 6 Monate wird mit Sicherheit nichts stattfinden.
Ja.
Wir haben eine Tour gebucht für nächstes Jahr und keiner weiß, ob die stattfindet.
Und du hast aber auch schon, Anfang nächsten Jahres soll ja auch ein neues Album von dir rauskommen, ne?
Genau, ich bin fleißig am Schreiben. Wir haben jetzt auch einen Song rausgehauen, der heißt Alles geht vorbei. Und ich schreibe noch fleißig gerade, ich ziehe durchs Land, treffe mich mit vielen Musikern. Und nächstes Jahr soll eine Platte kommen. Das ist dann auch schon mein viertes Album. Aber man bringt ja nicht einfach so ein Album raus, sondern man braucht das Radio, man braucht das Fernsehen, man braucht Live-Auftritte dazu. Und das findet ja alles nicht statt. Also fragt sich jeder natürlich, jeder Musiker, macht das gerade Sinn, Musik rauszubringen? Und deswegen, alles steht unter diesem Schirm Corona irgendwie. Also das ist ein bisschen schade.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich meine, Alles geht vorbei ist ja schon mal irgendwie eine tröstende Hymne für uns alle für diese Zeit, um da so ein bisschen besser durchzukommen.
Auf jeden Fall.
Weil ja tatsächlich, es scheint ja irgendwie, es kann ja nicht immer so weitergehen. Es wird ja irgendwie vorbeigehen, es wird irgendwie weitergehen, es wird irgendwie auch wieder Möglichkeiten geben. Ich habe zuletzt zum Beispiel gesehen, die Flaming Lips haben jetzt Konzerte gemacht, wo alle im Publikum in so einem aufblasbaren Beil sind. Und dann so, die ganze Zeit so gegeneinander bouncen. Und
mega
so.
Geil.
Finde ich auch ganz geil. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich eventuell noch überlege, ein abschließendes Konzert dieses Jahr zu spielen. Ende Dezember, am 27. Dezember. Allerdings ein Online-Konzert. Und weil ich irgendwie dieses Jahr nicht Corona schenken. Das habe ich mir irgendwie so vorgenommen und ich plane das gerade und mal gucken, ob es klappt.
Na, das wäre cool. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz, dieses Jahr nicht Corona zu schenken. Wir haben eine Rubrik bei uns hier im Podcast, die nennt sich Fragen von außen, in der wir Weggefährten unserer Gäste darum bitten, Fragen aufzunehmen, die wir ihnen dann vorspielen.
Oh.
Und da haben wir 3 Fragen für dich und der Felix sitzt mir gegenüber und der spielt jetzt die erste Frage mal ein.
Oh Gott.
Hallo Alex, hier ist Joel Brandenstein. Ja, wie du weißt, bin ich ein Fan deiner neuen Single Alles geht vorbei und wollte dich mal fragen, ob das auch auf die aktuelle Situation bezogen ist und wann du denkst, wann endlich alles vorbeigehen wird und wir zum Beispiel wieder Konzerte geben können.
Oh ja.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Joel.
Hat er anscheinend im Bett gestern noch aufgenommen oder
ja,
so?
Ja, wahrscheinlich, ja, krass.
Sehr, hört sich sehr gemütlich an, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, mit Joel habe ich ja auch schon, der war schon einige Male bei mir auf Konzerten und wir haben auch zusammen einen Song. Auch ein toller Musiker, ein toller Songpoet, kann man ja sagen. Ja, krass, also Alles geht vorbei. Die Single war nicht auf Corona geschrieben, habe ich Anfang des Jahres geschrieben, im Januar. Also da war Corona noch nicht ganz so heiß. Ja. Aber lustig ist, dass es jetzt perfekt passt, denn alles hat seine Zeit hoffentlich und Corona auch. Und der Song ist ein sehr, sehr positiver Song, denn er sagt, da wo was endet, fängt was Neues an, das so wie es in meinem Leben auch bisher war.
Ja.
Die andere Message des Songs ist eigentlich die, dass man die guten Momente im Leben genießt man viel zu kurz. Man genießt die guten Momente im Leben nicht so intensiv, wie man es eigentlich machen müsste. Und das ist die Aussage des Songs. Also wenn du geile Momente hast, dann koste sie verdammt nochmal richtig aus, denn du wirst es bereuen. Und die zweite Message ist, wenn keine guten Momente da sind, mach dir keine Sorgen, denn sie gehen irgendwann vorbei. So, also der Song, das sind so die beiden Messages von dem Song.
Man tendiert ja auch immer dazu, die schlechten Momente so über zu bewerten und dann die guten Momente unterzubewerten sozusagen. Das ist ja immer das Problem.
Ja, der Mensch ist da eher so veranlagt, ne? Irgendwie. Eigentlich könnte man ja auch in allem immer nur das Gute sehen.
Total. Du hast ja auch mal gesagt, du bist so an der Außenseite Optimist, aber im Inneren eher ein Pessimist.
Ja, voll. Also nach draußen, das kommt aber auch so ein Sport, ne? Zeige niemals die Schwäche draußen im Wettkampf. Im Wettkampf darfst du niemals Schwäche zeigen, egal wie es innerlich auch in dir aussieht. Und das lernt man, glaube ich, sein ganzes Leben lang, so ein Mittel zu finden für sich. Und ich kann das, glaube ich, ganz gut.
Ja, dann hören wir mal die nächste Frage von außen.
Oh Gott, wer ist es?
Moin Alex, Philipp Dittberner hier. Eine Frage, die immer ganz gut kommt. Was war dein peinlichster Bühnenmoment, den du jemals erlebt hast?
Ja. Stimmt, das ist wirklich eine sehr gute Frage.
Oh Gott, ja, sehr gute Frage. Ja, Philipp, krass. Freut mich, dass Philipp auch eine Frage stellt. Ja, tatsächlich ist es so, ich hatte mal auf der zweiten Tour in Hamburg in der Fabrik, das war alles mal eines meiner ersten ausverkauften Konzerte übrigens. Und bei der Ballade Bis meine Welt die Augen schließt, haben sich zwei Fans, eine Frau und ein Mann, ich vermute bis heute, dass beide unter Kokain gestanden haben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Bei dem ruhigsten Moment im Song eine lautstarke Auseinandersetzung hatten und sich wirklich geschlagen haben.
Wirklich?
Es ist eskaliert. Es war ruhig und dann haben die da angefangen zu schreien und ich war erstmal so ein bisschen perplex und musste die Situation, wir haben dann den Song abgebrochen und ehrlicherweise aus heutiger Sicht habe ich das nicht elegant gelöst. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehmer Moment.
Ja.
Ich glaube, wir haben den Song unterbrochen, dann kam der Sicherheitsdienst und hat beide rausgeführt und dann habe ich irgendwie ganz schlecht den Song weitergespielt und zu Ende und das Konzert war auch ein nicht so gutes Konzert, muss ich sagen. Das war eines meiner schlechteren Konzerte und ich habe wirklich... Das kann ich wirklich behaupten, eigentlich bisher viele gute gespielt, aber das war kein gutes und das hat auch mit diesem Moment zu tun.
Das kann einen gut rausbringen, sowas.
Absolut, ja,
extrem,
ja, klar.
Extrem weird.
Es gab dann im Nachhinein bei anderen Konzerten ähnliche Situationen, nicht so oft, aber eine gravierende und die habe ich wirklich sehr, sehr cool abmoderiert, glaube ich.
Okay, da konntest du dann die Dreamman-Erfahrung einbringen.
Voll, voll.
Eine Frage haben wir noch.
Hey Alex, hier ist Timo Bartels. Ich hoffe, dir geht's gut und du machst es ja schon ewig lange und auch sehr lange erfolgreich. Aber meine Frage an dich wäre, wo siehst du dich eigentlich in so 15 Jahren ungefähr?
Oh, Timur, ja. Sehr, richtig cooler Schauspieler vom Club der Roten Bänder. Vielleicht kennt man ihn. Ich glaube, man kennt ihn schon, ne?
Ja,
In 15 Jahren, krass, ich bin jetzt 35, da wäre ich 50, da bin ich ein halbes Jahrhundert alt. Ich kann es ja ehrlich sagen, also ich hasse es, älter zu werden. Ich finde es schrecklich. In 15 Jahren hoffentlich zwei süße Kinder, eine Frau. Ich hoffe, dass ich dann so einen Song geschrieben hat, den jeder gern geschrieben hätte. So, das wäre so ein Träumchen.
Wenn du in dem Tempo weitermachst, dann hast du ja dann bis dahin auch, bist du ja dann wahrscheinlich bei deinem 44. Album angekommen.
Ja, genau. Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn's
so. Bist aber dann wahrscheinlich auch mittlerweile im Präsidium von Energie Cottbus oder so. Und
das könnte wirklich sein, ja. Dass ich irgendwann mal als Präsident verändere. Man nennt mich ja auch, übrigens in Cottbus nennt man mich auch den geheimen Bürgermeister.
Du kennst, in Cottbus kennst du jeden, ne?
Also ich nicht, aber in Cottbus kennt mich wahrscheinlich jeder. Also es klingt ein bisschen, nicht, dass es jetzt arrogant, aber ich bin ja so der kleine Clown da auf jeden Fall, der Hafensänger.
Dann freue ich mich auf jeden Fall auf die große Jubiläumsfeier zu deinem 50. Geburtstag.
Du bist herzlich eingeladen.
Vielen Dank, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das war ein super Gespräch. Ich finde das ganz spannend, diesen Lebensweg, den du bisher gegangen bist. Ich glaube, dass da auch noch viele aufregende Momente passieren werden und kommen werden, auf die du uns mitnimmst. Vielen Dank, dass du uns das irgendwie alles heute erzählt hast und auch so offen erzählt hast und so. Das fand ich echt, ist nicht selbstverständlich und finde ich sehr cool. Und ich wünsche dir den größten Erfolg aller Zeiten und dass du diesen Song endlich findest, den du so suchst. Und ja, und dass dieser ganze Corona-Driss aufhört und wir irgendwie 2021 alle wieder zusammen feiern können.
Vielen Dank. Ja. Es ist mir eine Ehre und war mir eine Ehre, bei euch sein zu dürfen. Und vielleicht hören wir uns dann irgendwann nächstes Jahr beim nächsten Songpoeten
unbedingt. Das war Alex Knappe, Knäppchen. Vielen Dank, dass du heute bei den Songpoeten warst. Bis ganz bald. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören uns demnächst wieder hier bei den Songpoeten. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.